Konstruktivistische oder systemtheoretische Überlegungen können ja schon auch mal sehr abstrakt sein, sehr abgehoben von dem, was man täglich beobachtet und sieht. Auf der anderen Seite stecken gerade in den alltäglichen Situationen oftmals systemische Prinzipien, wenn man sie sehen möchte und sehen kann. Und wenn man sie dann wiederum erkannt hat, lassen sich aus diesen alltäglichen Beobachtungen Muster und Ideen ableiten, die man an anderen Stellen vielleicht systematisch einsetzen kann. Es geht also darum, das Beobachtungsauge für systemisch-konstruktivistische Situationen zu schulen, um Goldnuggets in der Organisation zu entdecken, die man dann an anderen Stellen wiederum verwenden kann, um auch Großartiges zu erreichen. Dazu möchte ich dich in der heutigen Episode einladen. Ich möchte dir helfen, dein Beobachtungsauge für systemisch-konstruktivistische Gedanken zu schärfen. Und dazu möchte ich tatsächlich eine Alltagssituation nutzen, die mir ein Vorstand letztens gesagt hat. Er hat sie mir wirklich erzählt. Es ist also eine echte Situation, die ich dir schildere, auch wenn ich die Namen der Unternehmen verfremden möchte. Und aus dieser Situation lässt sich allerlei Praktisches ableiten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Die Geschichte, die ich dir erzählen möchte und die überhaupt die Motivation für diese Episode gegeben hat, habe ich vom Vorstand eines mittelständischen Unternehmens gehört. Sie hat sie also tatsächlich zugetragen. Ich habe sie aus erster Hand erfahren. Ich fand die Geschichte irgendwie durchaus alltäglich, vielleicht sogar so alltäglich, dass du sie so oder so ähnlich vielleicht auch schon mal erlebt hast. Und dennoch steckt eine Menge systemisch-konstruktivistisches Potenzial darin, welches ich mit dir erörtern möchte und welches dich ermutigen soll, ähnliche Alltagssituationen zu verwenden, um Erfahrungen und Learnings aus dem einen Kontext in vielleicht einen anderen Kontext zu transportieren und damit systemische, konstruktivistische Ideen in deiner Organisation nutzbarer zu machen. Manchmal steckt der Reiz tatsächlich im Alltäglichen. Und was war nun diese eher alltägliche Geschichte? Der Vorstand des Unternehmens war gemeinsam mit einem technischen Mitarbeiter bei einem Event, bei dem auch Kunden des Unternehmens dabei waren. Man hat sich dann in der Pause getroffen und so technisch gefachsimpelt und Smalltalk gehalten und hat über laufende und bevorstehende Projekte gesprochen, die das Unternehmen des Vorstandes mit den anwesenden Kunden bereits in Planung haben oder gerade in Durchführung sind. Es hat sich dann eine weitere Person hinzugesellt, die sich das interessiert angehört hat. Und es stellte sich heraus, dass diese weitere Person ein weiterer potenzieller Kunde sein könnte. Das heißt, die Runde bestand dann aus einem Anbieter, vertreten durch den Vorstand und den technischen Ansprechpartner, und zwei vorhandenen Kunden. Und die dritte Person, die sich dazu gesellte, war dann ein potenzieller weiterer Kunde, der dem Gespräch interessiert lauschte und auch die ein oder andere Frage stellte. Das war dieses Kundenevent. Er hat es mir kurz geschildert, der Vorstand, und man kann sich ja in etwa vorstellen, wie diese Gesprächsrunden auf einem technischen Event so in der Pause am Kaffeestehtisch ablaufen. Dann sagte er mir danach, dass man jetzt ein Anschlussmeeting organisiert habe. Und zwar hat der technische Ansprechpartner, der dabei war, das Ganze organisiert. Und nun trifft sich der bestehende Kunde oder die beiden bestehenden Kunden treffen sich mit den noch nicht vorhandenen potenziellen neuen Kunden zu einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch, moderiert durch das Unternehmen, dessen Vorstand ich kenne. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Idee, einen extrem gewitzten Vertriebsprozess aufzusetzen. Denn wenn ich eine Prognose über die Wahrscheinlichkeit abgeben würde, wie wahrscheinlich wird dieser potenzielle neue Kunde vielleicht auch dann tatsächlich Kunde des Unternehmens, dann ist die Wahrscheinlichkeit weit über 50%. Warum? Naja, es scheint einen konkreten Bedarf zu geben bei diesem Unternehmen, sonst hätte sich das Unternehmen schon nicht beim Event mit in die Runde hineingesellt. Der Bedarf scheint noch konkreter zu sein, wenn das Unternehmen zusagt, einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch unter Moderation des anbietenden Unternehmens beizuwohnen, also hinzugehen, teilzunehmen. Und wenn dann auch noch zwei bestehende Kunden dabei sind, die Positives zu berichten haben und auch bereit sind, ihre Zeit zu investieren in diesen Austausch, ja, was kann da eigentlich noch schiefgehen? Und worin stecken nun die ganzen systemisch-konstruktivistischen Gedanken? Und dazu möchte ich dieses Gespräch, diese Sequenz oder diese Episode, die ich gehört und erfahren habe, etwas sezieren. Schauen wir uns zunächst einmal die Emergenz an statt des Designs eines Vertriebsgespräches. Es ist hier kein Vertriebsfunnel, wie man es gern bezeichnet. Es ist kein stringent designter Vertriebsprozess, der hier zum Einsatz kam. Ganz im Gegenteil, Zufälle wirkten miteinander und haben zu neuen, überraschenden Wendungen geführt. Man hat sie nur gesehen und genutzt. Was ist die dahinterliegende theoretische Basis? Niklas Luhmann sagt in seiner Systemtheorie beispielsweise, dass Systeme nicht von außen gesteuert werden können. Sie reagieren auf ihre Umwelt nach ihrer eigenen inneren Logik. Und so hat man einen Rahmen geschaffen, in dem der Besucher, der neue Besucher, der potenzielle Kunde, sich in ein Gespräch einklinken konnte, welches schon lief und dadurch Informationen erlangte, die ihm interessiert haben. Das heißt, man hat nicht den Kunde angeschoben und hingeschoben und gemacht und Einwände behandelt und all das, sondern es gab einen Rahmen und das Kundensystem, das potenzielle neue Kundensystem, konnte sich aus der inneren Logik heraus, aus seiner Logik heraus, andocken an das bestehende Gespräch. Eine weitere theoretische Basis könnte man als Emergenz bezeichnen. Das heißt, die Wirkung entsteht durch das Zusammenspiel von Elementen in einem speziellen Kontext und nicht durch geplante und gesteuerte Aktion. Das heißt, selbst wenn ich was geplant und gesteuert habe, brauche ich trotzdem noch die innere Logik der Systeme und eine gewisse Emergenz. Aber hier war gar nichts geplant. Man hat einfach nur einen Smalltalk durchgeführt und dann aber die Chance ergriffen. Ja, und vielleicht auch eine konstruktivistische, theoretische Basis lässt sich beobachten, denn die Bedeutung, die ein Beobachter erlangt, lässt sich nicht vom Beobachter A auf den Beobachter B und C übertragen. Das heißt also, das Meinungsfeld, welches der Kunde A in dieser Runde geäußert hat, und das zusätzliche Beobachtungsfeld, welches der Kunde B in dieser Runde eingebracht hat, war für den interessierten Zuhörer C der Anlass und die Möglichkeit, eine weitere Beobachtungskonstruktion anzufertigen. Und auch hier wird ganz arg deutlich, dass die Intervention durch den Anbieter gar nicht notwendig war. Das heißt, es fand gar kein Verkaufsgespräch statt, sondern der neue Beobachter, der potenzielle neue Kunde, hat sich aus den Beobachtungen der beiden vorhandenen Kunden bedient und damit im Prinzip seine Wirklichkeit konstruiert, offensichtlich in der Qualität, dass er einem weiteren Treffen zustimmte. Das heißt, das Unternehmen hat gar keine Verkaufsbotschaft gesendet, keinen Funnel aufgebaut, keine Einwandbehandlung organisiert, keine gezielte Zielgruppenansprache gemacht, sondern es war ein völlig ungezwungener Zustand, der am Ende zu einem erfolgreichen Verkaufsprozess geführt hat. Es war kein Reiz auf den Interessenten gerichtet, also keine Intervention, und deshalb entstand auch Wirkung und kein Widerstand. Denn das System des potenziellen Kunden hat sich freiwillig entschieden, an dieser Situation teilzunehmen. Man musste niemanden überreden oder gar zwingen. Und dazu hat der Rahmen, der Kontext, die Emergenz ermöglicht. Das heißt, aus der vertrauten Runde, aus dem Gespräch vertrauter Menschen wurde dann ein Gespräch, welches ein Verkaufsgespräch der speziellen Art wurde. Das heißt, es wurde ein Raum geschaffen, in dem Verkaufssequenzen ausgetauscht wurden, die von keinem der Beteiligten als Verkaufsgespräch gedacht waren oder als Verkaufsgespräch wahrgenommen wurden. Das heißt, die Kernidee, die Wirkung, kaufe mein Produkt, du wirst es unbedingt brauchen, lässt sich nicht erzwingen. Räume aber lassen sich gestalten, in denen genau diese Wirkung entstehen kann. Und vielleicht kannst du mit diesem Gedanke deinen Verkaufsprozess ganz neu denken. Vielleicht braucht es weniger Druck auf den Kunde, sondern ganz im Gegenteil viel mehr Raum für den Kunde, so dass er sich in diesem Raum bewegen und seine eigenen Wirklichkeiten konstruieren kann. Das heißt, du kannst gegebenenfalls mit dieser Idee Kontexte in deiner Organisation oder mit deinen Kunden oder Partnern oder Interessenten organisieren, in denen beiläufig miterlebt werden kann, was du machst, um dadurch Kunden zu gewinnen. Vielleicht geht es in persönlichen Treffen, so wie hier geschildert, vielleicht aber auch in Online-Foren oder in Blogs oder in anderen Kontexten, die hier möglich wären. Das zweite Prinzip habe ich mit Authentizität als Resonanzfläche überschrieben. Es geht im Prinzip darum, dass in dem Raum, den wir im Prinzip 1 geschaffen haben, nun Authentizität beobachtet werden konnte, im konkreten Fall, den ich dir schilderte. Denn jeder hat ohne Verkaufsabsicht einfach nur mal geschildert, was ihn gerade umtreibt, welche Beobachtungen er oder sie gemacht hat und die entsprechend kommunikativ geteilt. Es war also keine Absicht dahinter, sondern authentische Kommunikation ohne Zielvektoren, könnte man fast sagen. Und hier kommt vielleicht als theoretische Basis der Konstruktivismus ins Spiel. Der Konstruktivismus, den wir von Glasersfeld oder von Förster kennen. Ganz viel von an der Stelle, also von Glasersfeld und von Förster, haben ja diesen radikalen Konstruktivismus formuliert mit der Kernidee, dass jeder Mensch seine eigene Welt konstruiert. Jeder Beobachter konstruiert seine eigene Wirklichkeit. Und was bedeutet das? Auch wenn Kommunikationsprozesse gescriptet sind, also beispielsweise in Vertriebsprozessen, wenn man sich genau überlegt, wie man die Zielgruppe ansprechen möchte, heißt das ja noch lange nicht, dass die Zielgruppe die Informationen so entgegennimmt und die Wirklichkeit so konstruiert, wie sich das der Aussendende wünscht. Es kann funktionieren, es kann aber auch nicht funktionieren oder irgendwas dazwischen. Es könnte sogar passieren, dass ein besonders elegant entwickelter Verkaufsprozess vom Kunden als solcher erkannt wird und er dann ablehnend reagiert, genau weil er erkannt hat, um was es eigentlich geht. Hier in dieser Beispielsituation war das gar nicht der Fall, weil es stand keine Absicht dahinter. Keine Erwartung wurden geschürt. Der eine erwartete nicht, dass der andere was kauft. Der andere erwartete nicht, dass der andere ihm was anbietet. Es war ein ungezwungenes Gespräch, sehr authentisch von allen Beteiligten. Und das war am Ende genau das, was am Ende die Türe zu weiteren Verkaufsaktivitäten öffnete. Eigentlich großartig. Das heißt, das Gespräch, an dem sich der neue Interessent beteiligte, war gar nicht für ihn gemacht. Und genau das machte dieses Gespräch glaubwürdig. Der Interessent erlebte damit eine Kommunikation, die eher eine interne war, und er bekam kein Bild präsentiert, das für ihn als potenzielle Zielgruppe gebaut wurde. Seine Konstruktion der Wirklichkeit, und das ist eine Hypothese von mir, könnte gewesen sein, dass er ein sehr ehrliches Gespräch beobachtet hat von Menschen, die das schon gemacht haben und erlebt haben, was er noch vor sich hat. Er fand das interessant, sowohl die Problemstellung als auch die Lösungen, und hat das gar nicht als Verkaufsgespräch wahrgenommen und war deshalb sehr schnell bereit, auch dem Folgetermin zuzustimmen. Das heißt, hier lässt sich eine Kernidee beobachten. Echtheit erzeugt Resonanz und Inszenierung hat das Potenzial für Distanz. Je mehr was inszeniert und gescriptet ist und je mehr Menschen sowas auch durchschauen können, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Distanz herstellt, vielleicht noch mehr, als sie vorher gewesen war. Echtheit, Authentizität dagegen erzeugt Resonanz. Und wenn ich mir da eine persönliche Bemerkung erlauben darf, ich glaube, gerade wenn es um Verkaufsprozesse geht, haben Menschen extrem sensible Fühler. Wenn jemand ein Verkaufsgespräch anlegt und das irgendwie zu verstecken versucht, dann wird dieser Versuch wahrgenommen und meistens endet das nicht positiv. Hier, in dem geschilderten Kontext, war also der Verkauf gar nicht das Thema, sondern es war ein Fachsimpeln das Thema und genau das hat hier die Türen geöffnet. Was lässt sich daraus ableiten? Lade Interessenten und Partner in Situationen ein, in denen du nicht performst, in denen du nicht pitchst, in denen du nicht deine Success Stories teilst, in denen du selber vielleicht auch nur Gast im Meeting bist und die anderen sich miteinander austauschen. Wenn du bisher gute Arbeit gemacht hast, dann ist ja hoffentlich zu erwarten, dass auch positive Gespräche über deine Leistung bei der Gelegenheit entstehen, ohne dass du sie inszeniert hast. Und tatsächlich funktioniert es nicht authentischer. Da man ja heute Rezensionen im Internet kaum noch glauben kann, sind diese persönlichen Gespräche von Mensch zu Mensch tatsächlich das Nonplusultra im Sinne von Vertrauen und Authentizität. Schaffe also in den Räumen, die du im Prinzip 1 gebaut hast, nun auch die leere Fläche, könnte man fast sagen, dass dort Gespräche entstehen, auf deren Ausgang du einfach nur interessiert schaust, ohne sie zu beeinflussen, ohne sie zu skripten. Und nun möchte ich das dritte Prinzip mit dir teilen. Ich habe es dezentrale Führung genannt. Die systemtheoretische Basis könnte darin stecken, dass die Komplexität in Systemen durch die Verteilung von Entscheidungsfähigkeit gesteigert wird. Das heißt, größere Organisationen, hier haben wir es ja mit einem mittelständischen Unternehmen zu tun, auch mit einem Vorstand. Und dieser Vorstand hat also die Entscheidungsprämissen nicht bei sich münden lassen, sondern er hat seinen technischen Mitarbeiter, der dabei war, in diese Prozedur eingebunden. Er hat also schlicht und ergreifend delegiert. Er hat damit eine dezentrale Führung organisiert, und zwar in der Art, dass der Mitarbeiter das Treffen organisierte und er dann gegebenenfalls als Teilnehmer dabei ist, vielleicht auch nicht, so genau haben wir es nicht abgestimmt. Aber ich fand es interessant, dass er sozusagen auch gleich noch delegiert hat. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, die Systemautonomie zu erhöhen, weil Entscheidungen nicht nur beim Vorstand getroffen werden, obwohl es ja eine wichtige Entscheidung gewesen wäre, sondern das dezentral organisiert wurde, in dem Fall durch den Mitarbeiter, der anwesend war. Das heißt, der Vorstand hat die Situation erkannt und auch gewisse Initiativen unternommen, aber er hat die Ausführung, das Doing, nicht selbst durchgeführt. Er hat delegiert und dabei die Kernkompetenz im System genau dort gelassen, wo sie hingehört, beim technischen Ansprechpartner. Das hat natürlich mehrfach gute Wirkung, wahrscheinlich auch auf die Gesprächsrunde als Ganzes, aber er hat seinen Mitarbeiter auch Vertrauen geschenkt. Das heißt, er hat auch, by the way, dem Mitarbeiter gezeigt, dass er darauf baut und vertraut, dass er dieses wichtige Folgemeeting gut organisieren und gut moderieren wird. Großartig. Das heißt, die Kernidee: dezentrale Führung bedeutet nicht nur, Aufgaben zu verteilen, es bedeutet, den richtigen Akteur oder die richtige Akteurin im richtigen Kontext in Verantwortung zu bringen und zu vertrauen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Buch von Reinhard Sprenger, Vertrauen führt. Und ich finde den Titel schon so großartig, weil er so extrem sprechend ist. Ja, hier geht es um das Schenken von Vertrauen und wie das bei Vertrauen so ist. Wenn ich selbst Vertrauen haben möchte, muss ich es vorher schenken? Was könnte hier passieren? Der Vorstand schenkt dem Mitarbeiter das Vertrauen, dass er diesen weiterführenden Prozess gut organisieren wird. Und dafür bekommt der Vorstand vielleicht auch das Vertrauen vom Mitarbeiter, welches sich er wünscht. Ja, was lassen sich hier für Tipps für die Organisation ableiten? Nun, ich denke, gerade für Führungskräfte ist es wichtig, jede Situation nach Delegationspotenzial zu untersuchen und dann, wenn es irgendwie möglich ist, auch die Aufgaben tatsächlich in die Organisation dorthin zu delegieren, wo die Entscheidungen vielleicht besser getroffen werden kann als immer nur an der Spitze. Damit verbunden entsteht dann eine Vertrauenskultur, in der verstanden wird, dass Verantwortung dezentral übernommen werden kann, darf, vielleicht sogar muss. Und das trägt natürlich in letzter Konsequenz zur Resilienz eines Systems bei. Nun, es lassen sich noch weitere Prinzipien sicherlich ableiten aus diesem Gespräch, aber da ich ja schon ein paar Minuten und drei Prinzipien mit dir geteilt habe, möchte ich es mal damit belassen. Das heißt, die Emergenz statt Design, das heißt, den Zufall auf die Sprünge helfen, könnte man sagen, statt einen Prozess zu entwickeln, der zu Kunden führt, ist das Prinzip 1. Das Prinzip 2, es geht nichts über Authentizität, weil die Konstruktionen der Beobachtenden bei authentischen Beobachtungen sehr viel besser funktionieren. Und das Prinzip 3, mal so ein internes Thema, die dezentrale Führung, die erkannt und genutzt wurde, hier durch den Vorstand, durch die Delegation und die Vertrauensschenkung an den Mitarbeiter. Ich möchte noch zwei weitere Prinzipien in einer Kurzform mit dir teilen, einfach auch um das Potenzial zu zeigen, wie viel systemisch-konstruktivistische Gedanken in einer so einer kleinen Alltagssituation stecken können. Und es wäre ja verrückt zu glauben, dass es nur die 5 sind, die ich mit dir teilen möchte. Es sind natürlich noch sehr viel mehr. Aber ein Prinzip ist natürlich, dass die Kunden Teil des Systems sind, in dem Fall nicht deines Systems, deines Unternehmens, aber hier des Unternehmenskundensystems. Das heißt, wenn kommunikative Prozesse stattfinden zwischen deinem System und dem Kundensystem, dann bildet auch das ein Gesamtsystem und dieses System hat auch spezielle Rituale, Kommunikationsmuster und Strukturen, deren Beobachtung und gegebenenfalls Nutzung für weitere positive Entwicklung beispielsweise herangezogen werden kann. Betrachte also die Kommunikationsbeziehungen in deiner Umwelt, beispielsweise mit deinen Kunden, aber auch mit deinen Lieferanten, durchaus auch als Systeme, die sich etablieren. Und gerade Leute, die vertrieblich tätig sind, sind gut beraten, dieses Kundenkommunikationssystem als solches mal kritisch würdigend zu beleuchten, ob man es nicht noch besser machen kann. Im Marketing gibt es dann solche Begrifflichkeiten wie Touchpoints beispielsweise. Wann treffen wir eigentlich den Kunden? Was nimmt der Kunde von uns wahr? Und da geht es ja nicht nur um verbale Kommunikation, da geht es auch um saubere Autos, um saubere Arbeitskleidung, um Dokumente ohne Rechtschreibfehler und all solche Dinge. Um Pünktlichkeit, also ganz viele Dinge, die eine Rolle spielen können, die den Kunden als Teil des Kommunikationssystems in den Mittelpunkt stellen könnten, vielleicht mehr, als es heute noch der Fall ist. Und das letzte Prinzip wäre die anschlussfähige Kommunikation. Ich habe das mit Absicht ganz ans Ende gestellt, weil das vielleicht das Naheliegendste war. Das heißt, man hat einen Kommunikationsprozess auf diesem Event begonnen, in der Kommunikation zwischen dem bestehenden Unternehmen und den beiden Kunden. Dann kam im Prinzip der Interessent dazu, es begannen kommunikative Prozesse. Und man hat dann sofort dafür gesorgt, mit dem Folgemeeting, dass es sozusagen eine Anschlussfähigkeit geben kann. Man hat den Raum dafür gebaut, es gab das Interesse und wird jetzt eine anschlussfähige Kommunikation fortsetzen. Und wenn der technische Mitarbeiter, der mit dieser Aufgabe betraut wurde, so gut ist, wie er sich im ersten Meeting angestellt hat, dann wird er in der Lage sein, die Anschlussfähigkeit auch aus dem zweiten Meeting in die dritte Phase zu bringen. Vielleicht wird dann schon ein konkretes Angebot verhandelt oder eine spezielle Auftragsklärung durchgeführt und dann wird vielleicht ein Projekt beauftragt und. Das heißt, die Kommunikationsprozesse setzen sich fort und jeder, der vertrieblich tätig ist, weiß, dass ohne anschlussfähige Kommunikation mit potenziellen Interessenten keine Kunden entstehen werden. Und das ist doch ein schönes Fazit für diese Episode mit den 5 Prinzipien, abgeleitet aus einer einzigen alltäglichen Situation. Und das soll dir vielleicht vor Augen führen, wie viel Systemik bereits in jeder Organisation steckt. Wenn man diese Dinge aber mit systemischen Augen beobachtet, kann man die Prinzipien erkennen und gegebenenfalls die ein oder andere Lehre mitnehmen und damit die eine Episode als Learning nutzen, um an anderen Stellen auch davon profitieren zu können. Nun hoffe ich, dass ich dir dazu viele Impulse liefern konnte. Bleib interessiert und neugierig. Unternehme was. Dein Heiko.